dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Diese Woche feierten Muslime weltweit das Opferfest. Dabei wird gefeiert, dass Ibrahim, das ist der islamische Name für Abraham, bereit war, auf Gottes Befehl hin seinen eigenen Sohn zu schlachten. Aus diesem Anlass brachte die Sendung Diesseits von Eden auf WDR 5 letzten Sonntag einen Beitrag dazu. Das war am 16. Juni 2024. Ich halte dieses Thema für einen Lackmustest. Beim Opferfest wird gefeiert, dass jemand bereit war, auf Gottes Befehl hin sein eigenes Kind zu schlachten. Man würde hoffen, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender unmissverständlich klar macht, dass ein solches Verhalten geistesgestört und abzulehnen ist. Nach dem Motto: Don't try this at home. Hat der WDR diesen Lackmustest bestanden? Das bespreche ich zusammen mit Jörn, Christian und Viktor. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Gut. Aus dem Umstand, dass wir uns beim Ketzer-Podcast dieser Sendung widmen, haben viele wahrscheinlich bereits geschlossen, dass der WDR hier auf ganzer Linie versagt hat. Und für unsere Stammhörer könnten wir dieses Thema auch relativ kurz abhaken. Den muss man ja nicht mehr verklickern, dass es völlig inakzeptabel ist, eine Geschichte zu feiern, wo jemand bereit ist, auf Gottes Befehl hin sein eigenes Kind zu schlachten. By the way, das Wort Schlachten ist keine Dramatisierung von mir, sondern dieses Wort wird sowohl in der Bibel als auch im Koran ausdrücklich benutzt, wie wir noch hören werden. Um dies nun aber auch Angehörigen von Judentum, Christentum und Islam klarzumachen und den Schnarchnasen beim WDR, muss ich etwas ausführlicher werden. Aber es lohnt sich. Mir selbst ist bei der Vorbereitung erst richtig klar geworden, wie gefährlich die Geschichte und wie verwerflich der WDR-Beitrag ist. Dort werden die Hörer tatsächlich angelogen. Meine Kritikpunkte sind: Der Beitrag lässt die, in diesem Fall gebotene, Distanz zu der Geschichte vermissen. Die Geschichte wird verharmlost und als Sahnehäubchen, die Hörer werden belogen. Zunächst zur gebotenen Distanz. Wie schon gesagt, wird beim Opferfest eine Geschichte gefeiert, wo ein Vater dazu bereit ist, sein eigenes Kind zu schlachten, auf Gottes Willen hin. Das ist zwar noch gar nicht das Schlimmste, wie wir sehen werden, aber es sollte doch ausreichen, um von der religionsfreundlichen Darstellung, die bei Diesseits von Eden in solchen Fällen üblich ist, auf etwas mehr Distanz zu gehen. Tatsächlich machte sich die Redaktion die Geschichte allerdings praktisch zu eigen und ernsthafte Kritik wurde nicht vorgebracht. Aber hören wir uns die Geschichte erstmal an. Und hier können wir gleich die Darstellung aus der Sendung benutzen. Aus Zeitgründen habe ich einige der folgenden Einspieler gekürzt, ohne den Sinn zu verändern.
Ibrahim, das ist die arabische Variante für den Namen Abraham, hat Treue gegenüber Gott bewiesen. Durch die Bereitschaft, seinen Sohn Ismael zu opfern, hat er die göttliche Prüfung bestanden. So ist die Überlieferung im Islam und daran erinnert das Opferfest. Es ist der wichtigste muslimische Feiertag und heißt auf Arabisch Eid ul-Adha oder Kurban Bayram auf Türkisch. Die Geschichte von Ibrahim und Ismael entspricht einer Erzählung aus der Bibel, in der jüdischen und christlichen Tradition, allerdings mit Unterschieden. Abraham soll seinen jüngeren Sohn Isaak opfern, nicht den älteren Ismael. Der Text erwähnt Isaak namentlich. Der Korantext hingegen erwähnt den Namen nicht. Die Rede ist lediglich vom Sohne, der alt genug ist, um seinen Vater begleiten zu können. Ibrahim erzählt seinem Sohn sogar, was bevorsteht. Er fragt ihn auch nach seiner Meinung.
Mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich schlachten werde. Überleg jetzt und sag, was du dazu meinst.
Der Sohn zweifelt nicht. Er ist sofort einverstanden.
Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst, so Gott will, finden, dass ich einer von denen bin, die viel aushalten können.
Trotz der Unterschiede in den Überlieferungen und Auslegungen, die Kernaussage bleibt für Gläubige die gleiche. Es geht um das Vertrauen auf Gott.
An dieser Stelle wollte ich zunächst mit meinen Mitketzern darüber diskutieren, was von dieser Geschichte zu halten ist. Aber dann dachte ich, es kann hier eigentlich keine Diskussion geben. Allerdings hat Jörn in seinem Buch »Die Morde der Bibel« schon sehr schön dargelegt, wie ein vernünftiger, anständiger Umgang mit dieser Geschichte aussehen müsste. Und das übrigens ohne den WDR-Beitrag zu kennen.
Die Erzählung selbst, ihr technisch kühl geschilderter Fortgang
und vor allem die damit beabsichtigte Morallehre sind so haarsträubend, dass selbst tausende Jahre später jeder aufrechte Mensch entsetzt den Kopf schüttelt, während Theologen bemüht sind, die Verwerflichkeit etwas weniger verwerflich aussehen zu lassen.
Das werden wir gleich noch sehen. Jörn schreibt weiter.
Die Geschichte ist so ungeheuerlich, dass sich relativierende oder abschwächende Begriffe verbieten. Diese Erzählung fordert keine bescheidene Zurückhaltung, sondern eine unmissverständliche Stellungnahme. Man kann sie nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen.
Und das war auch mein Gedanke, als ich die WDR-Sendung hörte. Jörn weiter.
Die Einordnung aus heutiger Sicht ist schnell zusammengefasst. Abraham war ein schlimmer Psychopath, der lebenslang hinter Gitter gehört und der in allen moralischen Kategorien versagt hat. Er hat die Prüfung nicht bestanden. Bestanden hätte er die Prüfung, wenn er sich schützend vor sein Söhnchen gestellt und Gott zum Teufel gejagt hätte. Seine Antwort hätte lauten müssen: Mein Söhnchen fasst niemand an, Ende der Durchsage. Und Gott hätte daraufhin sagen können: Jetzt weiß ich, dass du ein guter Mensch bist, denn du hast recht gehandelt. Diese Einordnung ist völlig unstrittig, außer in der Theologie. Was ich hier vortrage, ist keine radikale Religionskritik in dem Sinne, dass es außergewöhnliche oder gar extreme Standpunkte wären. Ich trage vor, was allgemeiner Konsens ist. In jeder deutschen Stadt und in jedem europäischen Land würden Typen wie Abraham ins Gefängnis geworfen und vermutlich nie wieder auf freien Fuß gesetzt. Außerdem besteht ein Konsens darüber, dass nicht nur Mord strafbar sein muss, sondern auch die Anstiftung dazu.
Der große Philosoph Immanuel Kant kam übrigens schon 1798 zum gleichen Ergebnis wie Jörn und ich.
Abraham hätte auf diese vermeinte göttliche Stimme antworten müssen, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle, ist ganz gewiss, dass aber du, der du mir erscheinst, Gott sei, davon bin ich nicht gewiss und kann es auch nicht werden, wenn sie, also die Stimme, auch vom Himmel herabschallt.
Kant weist ja auch auf das Problem hin, dass man ja gar nicht wissen kann, ob ein Befehl oder eine Stimme tatsächlich von Gott kommt. Aber das nur am Rande. Um nochmal Jörns Buch zu zitieren.
Diese Erzählung fordert keine bescheidene Zurückhaltung, sondern eine unmissverständliche Stellungnahme. Man kann sie nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen.
Das wäre auch das gewesen, was ich vom WDR erwartet hätte. Stattdessen macht sich die Sendung die Geschichte praktisch zu eigen. Das zeigt sich bereits in der Darstellung, die wir gerade gehört haben. Statt einer Distanzierung heißt es dort: Ibrahim hat Treue gegenüber Gott bewiesen. Er hat die göttliche Prüfung bestanden. Es geht um das Vertrauen auf Gott.
Ibrahim hat Treue gegenüber Gott bewiesen. Durch die Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern, hat er die göttliche Prüfung bestanden. Es geht um das Vertrauen auf Gott.
Dazu gleich noch mehr. Im Rest der Sendung spricht dann Wolfgang Mayer mit seiner muslimischen Kollegin Kadriye Atscha über die Geschichte und das Fest. Dem WDR zufolge ist Frau Atscha Islamwissenschaftlerin und Lehrerin. Und sofern Herr Mayer überhaupt Kritik an der Geschichte anklingen lässt, ist das nur zaghaft und geradezu unterwürfig. So relativiert er im ersten Anlauf seinen Hauch von Kritik sofort wieder, indem er ihn seiner Kindheit zuschreibt und sich, man fasst es nicht, für seine Empfindungen selbst als Weichei bezeichnet.
Ich habe als Kind immer gedacht, mit diesem komischen Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist ja alles nicht mehr witzig, denn man kann es übertreiben. Muslime sind aber ganz offenbar hart im Nehmen. Bester Beweis meine Kollegin Kadriye Atscha. Denn sie lacht jetzt schon, wir hören sie, über mich so als Weichei.
Also die Kritik ist, die Geschichte sei übertrieben und nicht mehr witzig. Vorgetragen quasi vom minderjährigen Wolfgang Mayer. Wem dabei jetzt schon übel ist, der sollte kurz weghören oder vorspulen. Auf Nachfrage von Frau Atscha, darauf kommen wir nachher noch zurück, erklärt Herr Mayer immerhin, da müsse man doch eigentlich die Polizei rufen. Dieser berechtigte Einwand wird dann allerdings behandelt, indem beide, Frau Atscha und Herr Mayer, herumblödeln.
Also normalerweise würde man die Polizei rufen, oder?
Zu der Zeit Polizei, nun ja, man hätte rufen können, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die waren ja weit weg von jeglicher Zivilisation und
hatten kein Telefon, das ist klar.
Genau, Smartphone hatten sie nicht, kein Telefon.
Also der sinngemäße Einwand, dass es hier doch um versuchten Mord geht, Man könnte noch hinzufügen, durch einen Geistesgestörten, wird abgehandelt, indem darauf verwiesen wird, man hätte ja mangels Handy nicht die Polizei rufen können. Damit ist der Punkt abgehakt und wird nie wieder aufgenommen. Nachdem die beiden sich wieder eingekriegt haben, macht Meyer noch einen letzten, zaghaften Versuch, den er aber auch sofort wieder relativiert, indem er die Problematik selbst, das ist leider etwas schwer zu hören, auf die Zeitumstände schiebt.
Aber du gibst zu, dass es eine Stelle ist, über die wir heute stolpern würden.
Ja, natürlich. Also da gibt es ganz viele Stellen, über die wir stolpern. Mhm. Klar.
Ja, wer kennt das nicht, dass Gott einem befiehlt, sein Kind zu schlachten? Das kommt ja quasi alle Nase lang in Heiligen Schriften vor. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Wieder weichen beide der Problematik aus, indem sie lediglich, noch dazu verharmlosend, feststellen, dass man über diese Stelle heute stolpert. Und, Herr Meyer, natürlich kann man die damaligen Zeitumstände für die Geschichte verantwortlich machen, aber nicht dafür, dass es heute noch gefeiert wird. Und es geht in dem Beitrag doch um das Opferfest. Meyer hätte fragen müssen, kann man so eine Geschichte heute noch feiern und sich dann nicht durch irgendwelche Telefonwitze davon ablenken lassen? Ist das zu viel verlangt von einem Redakteur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Von daher muss man Herrn Meyer in einem Punkt recht geben. Er ist ein Weichei. Aber nicht, weil er die Geschichte für verstörend hält, sondern weil er es nicht fertigbringt, seine Kollegin in angemessener Form damit zu konfrontieren. Dabei sagt er doch vorher noch, dass Muslime hart im Nehmen seien. Stattdessen macht er jedes Mal sofort wieder einen Rückzieher. Ja, was haltet ihr davon, wie das Thema behandelt wurde?
Also wir sehen hier gleich wieder das übliche Setup. Der eigentlich kritische Journalist ist hier in dem Fall tatsächlich ein Weichei. Er kennt sich nicht aus. Er legt den Finger nicht in die Wunden. Er weiß zwar schon ungefähr vage, wo die Wunden sind, aber er lässt die dann sofort so wegpusten. Ne? Er ist nur so praktisch wie so ein Blatt, das so oberflächlich draufgelegt wird. Ne? Ein Puster, ne? Und der ist schon weg. Und von den Theologen, jetzt hier von dieser Frau Archer, wird auch gar nicht argumentiert. Also argumentiert in einer Weise, dass man sich dann dran festbeißen könnte und nachher wirklich rauskommt, es ist richtig oder falsch, sondern es wird auch so weggelacht, weggelächelt, so ha, ha, ha und so weiter. Und das ist so dieses übliche Setup und das finde ich schade, dass im WDR nicht bei solchem Thema mal wirklich ein harter Atheist ans Mikrofon kommt, nicht weil er irgendwie unhöflich wäre, sondern weil er sich einfach nicht so leicht da wegkichern lässt. Und das finde ich, das ist typisch und das geht mir auf den Geist. Und es ist gut, dass wir das anders machen.
Ja, ich möchte noch mal zu einhaken, was wäre passiert, wenn irgendeiner das bemerkt hätte, dass jetzt quasi ein Vater versuchen würde, seinen Sohn zu opfern. Ja, man könnte natürlich sagen, ja, heutzutage würden wir so und so machen, aber versetzen wir uns die Lage früher. Früher war das so, dass es durchaus schon Stammesgerichtbarkeit gegeben hätte, dass man sagen würde, okay, wir diskutieren das jetzt im Stamm oder sozusagen stammesgemäß mit anderen Stämmen auch. Nicht zu Unrecht gibt es das Buch der Richter zum Beispiel in der Bibel. Und was wäre aber da rausgekommen? Nun, das hätte man in zwei Ebenen sehen können. Eine Ebene wäre gewesen, ja, ich habe die Stimme Gottes gehört und das war alles in Ordnung. Gott hat zu mir gesprochen und diese Vorstellung, dass Gott durch den Kopf durch einen springt, quasi ganz normal war und irgendjeder Psychopath, der Stimmen hört, war wahrscheinlich einer, der Gottes Wille durchsetzt. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Aber nehmen wir mal an, die Leute wären ein bisschen aufgeschlossener und moderner nach dem Motto, ich kannte einen, der war ein Spinner und der hat auch dauernd Stimmen gehört und der war nicht richtig im Kopf. Dann hätte aber der nächste Schluss wäre gewesen, Moment mal, er ist der Vater von dem Kind und damit der Besitzer von seinem Kind, von der Frau, von seinem Vieh, der kann sowieso machen, was er will damit. Ja, das war das ethische Niveau der Zeit damals, dass wir jetzt quasi hochgehängt wird bei den Christen, Muslimen und Juden, dass es so toll war damals. Denn damals war das so, der hätte sowieso seine Kinder umbringen können, ohne dass jemand hätte was sagen können, weil in diesem patriarchalistischen System, er hätte alles machen können. Nach dem Motto, das geht dich einen Dreck an, wie viele Leute ich in meinem Haus umbringe oder opfer, das ist mein Bier. Es gab überhaupt keine Möglichkeit für den Sohn hier zu entkommen aus der Situation, außer wegzurennen und dann versuchen zu überleben, alleine in der Wildnis, was auch ein Todesurteil gewesen wäre. Und damit ist die Situation eigentlich noch viel schlimmer, weil er nicht nur seinem psychopathischen Vater ausgeliefert war, sondern auch diesem kaputten Stammessystem.
Viktor?
Ja, ich will da auch mal auf die Doppelmoral hinweisen. Nämlich, hier wird das gefeiert, dass Abraham hier ja bereit ist, sein Kind zu opfern. Ja, aber in derselben Bibel, ja, da wird das als das absolut Schlimmste von der Welt dargestellt, wenn die Ammoniter genau dasselbe tun. Ja, die Ammoniter haben ihre Kinder für den Gott Moloch geopfert. Und da ist das dann das Schlimmste von der Welt.
Ich würde noch auf eine Sache hinweisen, die später noch eine Rolle spielen wird. Deswegen will ich es nicht komplett vorwegnehmen. Aber solche Rundfunksendungen, ne, das ist auch immer so ein Idealbild, wie Konversationen ablaufen. Beispielsweise, wenn dort, wann immer jemand Homosexuelles auftritt, wird die Platte sofort scharf und aggressiv. Das können wir uns vorstellen, irgendwie wäre vor 100 Jahren so gewesen, da muss man eine klare Kante zeigen und so, ne? Nein, so geht's nicht, ne? Heute ist es so, nein, dann wird die Debatte sehr weich und so, ne? Es ist immer auch so ein Vorbildcharakter. Und hier wird uns vorgespielt, wie man mit religiösen Leuten über diese Geschichte sprechen darf. Also ich finde ja Höflichkeit immer gut, aber es gibt auch mal einen Punkt, da muss man auch sagen, also hier Schluss. Und wenn es eine Sache gibt, wo wirklich Schluss ist, dann, wenn Kinder zu Schaden kommen und sogar noch umgebracht werden, und selbst da kriegen wir das jetzt vorgeführt, dass der Mann, der dort spricht, ne, der Moderator, sofort sagt, ja, ich bin ja ein Weichei. Ne? Und er müsste aber eigentlich sagen, also ich bin ja wirklich hartgesotten. Und mich schreckt ja wirklich gar nichts. Aber bei der Geschichte, liebe Frau Achar, da ist wirklich Schluss. Ne? Und das wird den Leuten hier so beigebracht.
Ja, deswegen hatte ich das ja vorhin auch als Lackmustest bezeichnet. Ne? Wenn ich hier, müsste man mal den klaren Punkt machen. Ne? Aber das war ja jetzt nur diese mangelnde Distanz. Kommen wir zu den schwerwiegenderen Kritikpunkten. In der Sendung wird die Gefährlichkeit der Geschichte verharmlost, indem so getan wird, als ginge es bloß um Gottvertrauen. Wir hatten das schon bei der Erzählung gehört.
Trotz der Unterschiede in den Überlieferungen und Auslegungen, die Kernaussage bleibt für Gläubige die gleiche. Es geht um das Vertrauen auf Gott.
Und Frau Archer behauptet dasselbe.
Das ist so ein Symbol für Gottvertrauen, das ist ein Symbol für die Beziehung von Vater und Sohn. Und es ist der Sohn, jedenfalls im Koran, es ist der Sohn, der sagt, guck mal, lass uns diesen Weg gehen. Das wird schon richtig sein. Auch Gottvertrauen. Also auch Vertrauen darauf, dass Gott sie beschützt. Ganz klar. Mhm.
Mal abgesehen davon, dass die beiden hier nur vor Gott beschützt werden müssen und niemand sonst. In der Geschichte geht es nicht um Gottvertrauen allgemein, sondern um absoluten Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Selbst wenn man sein eigenes Kind schlachten soll. Es ist doch pervers, das mit Gottvertrauen zu umschreiben. Das erinnerte mich an Fälle, wo sich bei Priestern, die Kinder missbraucht hatten, in den Personalakten immer wieder der Hinweis fand, hat Probleme mit Nähe und Distanz. In der Sendung wird genauso verfahren. Ein konkretes, problematisches Verhalten wird so allgemein beschrieben, dass man zwar technisch nichts Falsches sagt, das Problem aber gezielt verschleiert wird. Und das kann ja wohl nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Und für alle, die mir nicht glauben wollen, was die Islamwissenschaftlerin Kadriye Acha hier erzählt, deckt sich auch nicht mit dem, was ich in theologischen Kommentaren zu der Geschichte gefunden habe. So gibt es beispielsweise im Internet einen deutschen Koran mit Anmerkungen, koran-deutsch.com, und dort wird erläutert, beide, Ibrahim und Ismail, zeigten, dass sie bereit waren, sich Allahs Befehl vollständig zu unterwerfen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Dieses Ereignis unterstreicht die Bedeutung des absoluten Gehorsams gegenüber Allah. Dieses Beispiel dient als Lehre für alle Gläubigen, dass sie bereit sein sollten, Allahs Gebote und Anweisungen über ihre persönlichen Wünsche und Vorlieben zu stellen. Die katholische Studienausgabe des Stuttgarter Alten Testaments von 2020 schlägt genau in die gleiche Kerbe. Abraham besteht die Probe um seine Gottesfurcht. Sie erweist, dass er seine eigenen Interessen nicht über alles und alle stellt. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Abraham stellt seine eigenen Interessen nicht über alles? Was ist mit Isaaks Interessen? Unfassbar! Die Studienausgabe weiter. Mit diesem absoluten Gehorsamsakt bringt Abraham seinen Glauben und sein soziales Leben in Einklang. In der protestantischen NIV Study Bible von 2020 heißt es, meine Übersetzung, Abraham hatte sich mit dem Bund dazu verpflichtet, dem Herrn gehorsam zu sein. und hatte seinen Sohn Isaak durch Beschneidung dem Herrn geweiht. Der Herr stellte den Glauben und die Ergebenheit seines Dieners auf die äußerste Probe und belehrte dadurch Abraham, Isaak und ihre Nachkommen über die Art totaler Hingabe, die der Bund des Herrn erfordert. Die Lehre der Geschichte ist also, auch nach der Auffassung von Theologen, dass man Gott absolut gehorsam zu sein hat, selbst wenn man sein eigenes Kind ermorden soll. Obwohl man das natürlich als Gottvertrauen deuten könnte, wie Frau Archer es tut, scheint mir doch erwähnenswert, dass ich keinen Kommentar gefunden habe, der diese Deutung überhaupt nur erwähnt, was die Verharmlosung in der Sendung umso peinlicher macht. Es ist aber noch schlimmer. Gegenüber der Bibel geht der Koran noch drei Schritte weiter. Hier wird der Sohn ja in den Plan eingeweiht.
Mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich schlachten werde. Überleg jetzt und sag, was du dazu meinst.
Was aus der Darstellung beim WDR nicht hervorgeht, dort wird ja gesagt, die Geschichte im Koran entspreche der Bibel, während Gott in der Bibel direkt zu Abraham spricht und ihm ausdrücklich befiehlt, Isaak zu opfern, ist es im Koran allein der Traum, den Abraham als Befehl Gottes deutet.
Der Sohn zweifelt nicht. Er ist sofort einverstanden.
Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst, so Gott will, finden, dass ich einer von denen bin, die viel aushalten können.
Hier wird also propagiert, dass man sogar bereit sein soll, sich selbst zu opfern. Und dem Sohn hatte sich Gott ja nicht einmal offenbart. Der Sohn weiß nur von Gottes Befehl, weil jemand anders, eine Vertrauensperson, eine Vaterfigur, ihm erzählt, es sei Gottes Wille, dass er geopfert wird. Das verleiht der Geschichte eine zusätzliche Sprengkraft. Und das heißt, beim Opferfest wird eine Geschichte gefeiert, bei der jemand bereit war, sich selbst zu opfern, weil ihm jemand anders erzählt hat, dass das Gottes Wille sei. Und dieser andere hatte einen Traum als Befehl Gottes gedeutet. Und noch ein Punkt, den ich überhaupt nirgendwo erwähnt gefunden habe, weder in der Sendung noch sonst irgendwo. Für Muslime dürfte der allerdings selbsterklärend sein. Bezeichnenderweise wird den Hörern der Sendung folgender Vers vorenthalten. Als sie sich beide unterworfen hatten, gemeint ist, dem Willen Allahs unterworfen, und er ihn für die Opferung niederlegte, die Stirn zu Boden, der Koran sagt also ausdrücklich, dass es um Unterwerfung geht, nicht bloß um Gottvertrauen. Unterwerfung ist aber auch die Bedeutung des Wortes Islam. Islam heißt sich ergeben in den Willen Gottes, sich unterwerfen unter Gott, sich hingeben an Gott. Und das Wort, das im Koran hier verwendet wird, ist das Verb dazu. Aslama, sich ergeben, sich hingeben. Es handelt sich hier also nicht, wie im Juden- oder Christentum, um eine Geschichte unter vielen, eine Stolperstelle von vielen, wie Frau Archer meint, sondern die Geschichte verdeutlicht, was mit Islam gemeint ist. Was vermutlich auch der Grund dafür ist, dass das Opferfest der höchste Feiertag im Islam ist. Und das wäre, ganz objektiv, sicher eine relevante, wichtige und interessante Information gewesen, wenn man die ja überwiegend nicht-muslimische Hörerschaft des WDR über das Opferfest informiert. So, Frage an euch, ist klar geworden, wie gefährlich die Geschichte ist und wie verharmlosend die Darstellung in der Sendung?
Ich kann mir natürlich vorstellen, warum theologisch die Geschichte abgeändert worden ist. Man kann sich ja fragen, warum wird so eine Geschichte geändert? Und da sind zwei Probleme in der Geschichte ursprünglich gewesen, aus theologischer Sicht. Das erste ist, dass Abraham sich direkt mit Gott unterhalten hat und er nicht über Engel gesprochen hat, weil selbst Mohammed durfte ja nicht direkt mit Gott sprechen, sondern hat nur über Engel kommuniziert. Das heißt, das war der Grund wahrscheinlich, warum das abgeschwächt worden ist in einen Traum, dass er es geträumt hat. Ein anderer Grund ist, die jüdische Geschichte und die christliche Geschichte ist ja nichts anderes als ein Meuchelmord. Erfüllt den Tatbestand des Mordes, weil er quasi arglistig getäuscht, der Sohn, dahin geführt wird. Hier, ich opfer eigentlich was anderes und erst im letzten Moment wird es quasi dann offenbart, was er eigentlich vorhat. Und das war wohl den Autoren die das umgeschrieben haben, die Geschichte, mal abgesehen davon, dass Muslime glauben, dass das die Originalgeschichte ist, ne? Die belügen sich auch noch insofern selbst, dass sie immer noch glauben, das ist die wahre Geschichte und die andere ist die gelogene, dass jetzt quasi der Sohn jetzt sozusagen zum Komplizen seiner eigenen Opferung werden muss und seinem Vater folgt. In der heutigen Sicht, wenn man die ganzen Selbstmordattentäter sieht, hat die Geschichte natürlich eine ganz besondere, Achtung, Punchline, Sprengkraft.
Haben wir verstanden, ja? Ja, ich fand aufschlussreich auch, also diese ganzen islamischen Feinheiten, ne, das hört man ja nicht so oft hier im Westen, aber auch schon diese christliche Auslegung ist haarsträubend. Ich fand das Zitat sehr interessant, das, was du gebracht hast aus dieser Studienbibel. Das Stuttgarter Alte Testament von 2020, und man denkt sich, das müsste sein irgendwie 1840 und so, 2020, wo drin steht, ich zitiere es nochmal, Abraham besteht die Probe um seine Gottesfurcht, sie erweist, dass er seine eigenen Interessen nicht über alles und alle stellt. Ne? Als ob, wenn er das verweigert hätte, seinen Sohn zu opfern, dass dann jemand gesagt hätte, ja, du denkst, du bist hier immer der Wichtigste und alles muss nach deiner Nase gehen und so. Sagt er, ja, gut, okay, habt ihr recht, dann hier nehmt mal einen Sohn, könnt ihr schlachten. Ja. Das ist dermaßen bescheuert, aber da steckt auch eine Masche dahinter, nämlich, dass man sehr noble Geisteshaltungen oft so auf die Spitze treibt, dass sie dann irgendwie absurd werden. Also Ehrlichkeit oder Treue oder so diese ganzen Sachen. Ne? Das wird da in Geiselhaft genommen und komplett in was Fürchterliches verdreht. Und das ist aber hier in dem Fall so leicht zu erkennen, dass da die Gläubigen betrogen werden sollen, dass das wirklich also unglaublich dreist ist, ne? Dass er seine eigenen Interessen... Und außerdem finde ich, was soll man denn über alles stellen, wenn nicht den Schutz des eigenen Sohnes? Also ich habe keinen eigenen Sohn, aber mein Zwillingsbruder hat einen eigenen Sohn und ich kann dir sagen, der stellt den über alles und gerade auch seinen Schutz. Ne, ich bin der Patenonkel sozusagen davon und ich habe das auch geschworen, dass ich denn diesen Schutz bereitstellen werde und das ist mir ein heiliger Schwur. Das stellen ehrliche, aufrechte Menschen über alles. Aber Gott, der soll sich zum Teufel scheren. Dem geht es ja letztlich sowieso gut. Der kommt schon klar. Ja, das fand ich ganz besonders ekelhaft, Matthias.
Ja, und nicht nur sich selbst über alle stellen, letztlich tut er das doch, weil er seinen Sohn opfern will für seine eigene Erlösung.
Ja, genau. Ja,
wo er ja potenziell jetzt epistemologisch gar nicht sicher sein kann, dass er nicht irgendwie schizophren ist, irgendwelche Stimmen hört. Und dieses Risiko nimmt er damit in Kauf, ja, dass das vielleicht alles nicht stimmt und er völlig umsonst seinen Sohn da tötet, das nimmt er in Kauf für seine eigene eventuelle Erlösung. Ne? Also die gibt es ja auch nur, wenn es diesen Gott wirklich gibt.
Ja, und noch ein kurzer Nachschlag, und zwar diese Sache, dass es jetzt im Islam ein bisschen anders ist, finde ich so hochinteressant und aufschlussreich, weil nämlich genau hier dieser Schlenker gemacht wird, dass sich die Priester an die Stelle des Gottes stellen. Denn die übliche Ausflucht von Christen heißt ja, nein, würde ich auf keinen Fall machen und nein, mein Sohn und so, ne? Aber wenn Gott mir das selber wirklich glaubhaft sagen würde, dann würde ich vielleicht das dann doch machen. Das ist so, heißt, so geht ja oft diese Diskussion. Ne? Also es geht dann praktisch darum, kann man sich wirklich sicher sein, dass es wirklich Gott ist, der das will? Und hier wird diese Geschichte so erzählt, dass es aber auch schon ausreicht, wenn es von jemandem überbracht wurde. Und wer könnte das sein? Die Priester oder die Imame und so weiter, die setzen sich jetzt an diese Stelle. Und das ist echt perfide und das ist nichts anderes als ein Betrugsversuch. Und das fehlt so ein bisschen in dieser christlichen Version der Geschichte, aber in der islamischen ist sie wirklich auf die Fresse, ist sie drin. Wie kann man so dreist sein? Ja. Also Matthias, ich drücke dir die Hand, dass du das uns hier offenbar gestellt hast, welchen Twist diese Geschichte dort hat.
Okay, prima. Und wir sind ja erst halb durch. Bemerkenswert ist aber nicht nur, was der Koran hier lehrt, sondern auch, welche Tricks in der Erzählung angewendet werden, um die Gläubigen effektiv zu indoktrinieren. Das meiste davon gilt auch für die Bibel. Und weil ich auch dazu nirgends etwas gefunden habe, will ich es hier näher ausführen. Wie effektiv die Geschichte von Abraham und Isaak oder Ismael ihre Botschaft vermittelt und mit welchen Tricks, wird deutlich, wenn man sie mit einer anderen Geschichte vergleicht, die dieselbe Botschaft hat, die biblische Geschichte von Jephthah und seiner Tochter im Buch der Richter, Kapitel 11. Und Jephthah oder Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören, und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jephthah gegen die Ammoniter in den Kampf, und der Herr gab sie in seine Hand. Als nun Jephthah zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Pauken im Reigen. Sie war sein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich, als ob das die Schuld der Tochter wäre. Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's nicht widerrufen. Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn, so tu mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerächt hat an deinen Feinden, den Ammonitern. Die Parallelen zur Ibrahims Geschichte sind klar. Wie kommt es dann aber, dass die Geschichte von Abraham und seinem Sohn weltbekannt ist und jedes Jahr von 2 Milliarden Muslimen gefeiert wird, während die Geschichte von Jephthah und seiner Tochter kaum jemand kennt? Ich meine, das liegt an 2 erzählerischen Tricks. Der erste Trick besteht darin, das Opfer als göttliche Prüfung zu präsentieren. Durch dieses Framing wird sofort klar, das richtige Verhalten im Sinne der Geschichte besteht darin, gehorsam zu sein. Dadurch werden Zweifel beim Leser effektiv eliminiert. Man sieht das bei der Geschichte von Jephthah. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass Gott Jephthah prüfen wollte. Immerhin hätte Gott ja verhindern können, dass ihm ausgerechnet die Tochter entgegenkommt. Aber weil die Geschichte das nicht ausdrücklich sagt, kommt man ins Grübeln und fragt sich, ob es denn tatsächlich richtig gewesen sein kann, dass Jephthah seine Tochter als Brandopfer darbrachte. Ganz anders hingegen bei der Geschichte mit Abraham. In der Bibel wird gleich zu Beginn gesagt, dass Gott Abraham versuchte, also auf die Probe stellte. Im Koran offenbart Gott es im Anschluss an den Opferversuch. Dieser plumpe und leicht durchschaubare Trick erlaubt es nun zum Beispiel der Stuttgarter Erklärungsbibel noch 2023 zu erklären: Indem Abraham Gott auch hier folgt und die Prüfung besteht, bringt er den rettenden Gott ans Licht. Dahinter steht der auch für das Hiob-Buch zentrale Gedanke von der Prüfung des Gerechten. Nur diese bringen beispielhaft die Kraft auf, in widrigsten Lebenserfahrungen, die gegen alles gehen, was von Gott zu erwarten ist, trotzdem an ihm festzuhalten. Und die Catholic Study Bible von 2016 kann sich dadurch sogar zu der Aussage versteigen, Abraham habe in moralischer Größe gehandelt als der große Stammvater Israels, Seite 40. Wobei das dort verwendete englische Wort Grandeur auch Großartigkeit, Herrlichkeit, Pracht, Erhabenheit oder Würde bedeuten kann. Wie Jörn in seinem Mordbuch schon festgestellt hat:
Die Theologie stellt sich seither außerhalb jeder Morallehre, die den Namen verdient. Die Theologie versucht, den Begriff der Moral umzudefinieren in Folgsamkeit. Sie glorifiziert Abrahams schändliche Folgsamkeit als ein glanzvolles Beispiel für allerhöchste Moral, der wir nacheifern sollten, zumindest dem Sinn nach. In Wahrheit steht aber die Moral über der Folgsamkeit. Moral wägt ab, ob wir folgsam sein können und unter welchen Umständen. Moral stellt sich der Forderung nach Folgsamkeit frei gegenüber und bewertet die Ansprüche und ihre Konsequenzen. Hier werden aber die Verhältnisse umgedreht. Gerade weil Abraham ohne abzuwägen folgsam war, handelte er angeblich moralisch. Moralisch ist demzufolge, wer auf das moralische Nachdenken verzichtet. Es ist ein plumper Betrugsversuch. Niemand kann dem Menschen das Recht nehmen, nachzudenken und abzuwägen. Denn dann verlöre er seine grundlegendste Freiheit und damit auch seine Würde als Mensch.
Das Framing als Prüfung ist aber gewissermaßen nur die halbe Miete. Nehmen wir an, das Brandopfer von Jephthahs Tochter sei ausdrücklich als göttliche Prüfung dargestellt worden. Dann hätte Jephthah die Prüfung bestanden. Aber die Tochter wäre tot gewesen. Das ist unbefriedigend. nicht nur für Jiftach, sondern auch für die Verfasser der Geschichte. Sie führt dem gläubigen Leser nämlich vor Augen, was tatsächlich mit absolutem Gehorsam gemeint ist. Dass der Gehorsam auch dazu führen kann, dass man andere oder, aus Sicht der Tochter, sich selbst opfern muss. Das richtige Verhalten ist also klar, erscheint aber wenig attraktiv. Diese Handbremse an religiöser Hingabe wird allerdings durch einen zweiten Trick gelöst: das Happy End. Hiob kriegt ja am Ende der Geschichte doppelt so viel, wie er vorher hatte, neue Söhne und die schönsten Töchter des Landes. Bei Abraham besteht das Happy End darin, dass er den Sohn doch nicht opfern muss. Die Bereitschaft, auf Gottes vermeintlichen Befehl hin auch noch die widerwärtigsten Dinge zu tun, ist natürlich wesentlich größer, wenn man glaubt, darauf vertrauen zu können, dass Gott schon wissen wird, was er tut und am Ende alles gut werden wird. Es handelt sich hier also um zwei uralte, aber doch durchschaubare Tricks, die allerdings bis heute eine enorme Wirkung entfalten. Bei der man sich fragen muss, wie dumm können Menschen des 21. Jahrhunderts sein? So habe ich im Internet die Aussage gefunden: Für gläubige Muslime ist diese Geschichte ein Beweis dafür, dass sie vollkommen auf Gott vertrauen können. Aber eine erkennbar erfundene Geschichte beweist doch überhaupt nichts. Und selbst die bloße Möglichkeit, dass diese Geschichte erfunden sein könnte, nimmt ihr schon jegliche Beweiskraft. Aber selbst wenn man darauf vertraut, dass Gott seine Prüfungen gut ausgehen lässt, woher will man wissen, dass etwas tatsächlich eine göttliche Prüfung ist? Was, wenn Abraham einfach nur einen schlechten Traum hatte und Hiob ein Pechvogel war? Der Leser weiß bei solchen Geschichten zwar, dass es sich um eine göttliche Prüfung handelt, aber ein Gläubiger kann in der Realität nicht wissen, ob es sich um eine göttliche Prüfung handelt oder nicht. Denn wie Kant schon 1798 feststellte: Denn wenn Gott zum Menschen wirklich spräche, so kann dieser doch niemals wissen, dass es Gott sei, der zu ihm spricht. Es ist schlechterdings unmöglich, dass der Mensch durch seine Sinne den Unendlichen fassen kann, ihn von Sinnenwesen unterscheiden und ihn woran erkennen solle. Abgesehen davon müsste man sich ja nur in der Weltgeschichte umsehen, um festzustellen, dass Gottvertrauen oft genug nicht zu einem Happy End führt. Umso mehr wundert man sich, wenn man in der katholischen Studienausgabe des Alten Testaments von 2020 im Kommentar zur Abrahamsgeschichte liest: Durch die Geschichte hindurch hat sie dem verfolgten Volk Israel immer wieder als Identifikationsgeschichte gedient, dass Gott in manchen Zeiten nicht vor dem Gang in den Tod bewahrt, aber im Tod rettet. Ja. Die Kombination dieser beiden plumpen Tricks, die göttliche Prüfung und das Happy End, führt bei Gläubigen und Theologen bis heute dazu, dass sie, auch wenn offensichtlich das Gegenteil der Fall ist, meinen, auf Gott vertrauen zu können, weil göttliche Prüfungen letztlich gut ausgehen und vielleicht sogar eine Belohnung wirkt. Zumindest wird Gott schon wissen, was er tut. Und damit gehen sie, gebildete Menschen aus dem 21. Jahrhundert, der Bibel noch heute auf den Leim. Der Effekt ist natürlich, dass sie im Zweifel genau das tun, was Gott vermeintlich fordert. Man kann sich leicht vorstellen, was einem Selbstmordattentäter durch den Kopf geht, bevor er seine Sprengstoffweste zündet.
Das wird schon richtig sein. Auch Gott vertrauen.
So, es gibt noch einen weiteren klassischen Indoktrinationstrick. Der kommt zwar in der Geschichte gar nicht vor, aber weil Frau Atscher behauptet, er käme dort vor, will ich ihn hier auch noch erläutern. Es tut ja sonst keiner. Der Trick besteht darin, die Zweifel oder Bedenken, die beim Leser zu erwarten sind, in der Geschichte aufzunehmen, um sie dann unbegründet aussehen zu lassen. Das klassische Beispiel ist die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Dem Johannesevangelium zufolge war Thomas nicht dabei, als der auferstandene Jesus den Jüngern das erste Mal erschien. Thomas konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden war, durfte dann aber 8 Tage später seine Finger in die Seitenwunde Jesu legen. Und die Moral von der Geschichte? Jesus sagt zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Gemeint sind aber natürlich die Leser, die Jesus hier quasi direkt anspricht. Als aufgeklärter Mensch oder als Journalistin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollte man solche plumpen Tricks durchschauen und nicht noch bejubeln, wie Frau Atscher es tut.
Der Vater fängt dann doch an zu zweifeln, fängt an Gott, an Allah zu zweifeln. Das kann nicht sein. Also deswegen, es ist nicht so einfach, dass der Vater dann sagt, komm, ich schlachte dich jetzt mal. Nee, nee, da ist schon Zweifel da.
Als ob das etwas Positives sei, weist Frau Archer auf Abrahams vermeintliche Zweifel hin und ignoriert dabei den Umstand, dass es hier ja gerade darum geht, diese Zweifel zu verwerfen. Aber fängt Abraham tatsächlich an zu zweifeln, wie Frau Archer behauptet? Fängt er tatsächlich an Gott zu zweifeln? Meint er tatsächlich, das kann nicht sein? Nachdem in der Sendung gesagt wurde, die Koranversion der Geschichte entspräche, von einigen Unterschieden wie dem Namen des Sohnes abgesehen, der Version in der Bibel, werden nicht-muslimische Hörer womöglich etwas überrascht sein, wie kurz sie im Koran abgehandelt wird. Sure 37, Verse 102 bis 106. Als der Sohn das Alter erreicht hatte, um ihn zu begleiten, sagte Abraham: Mein Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich opfern soll. Überlege, was du davon hältst. Er sagte: Mein Vater, tu, was dir befohlen wurde. Wenn Allah will, wirst du mich unter den Geduldigen finden. Als sie sich beide dem Willen Allahs unterworfen hatten und er ihn für die Opferung niederlegte, die Stirn zum Boden, riefen wir, gemeint ist Gott, zu ihm: O Abraham, du hast durch deine Bereitschaft den Zweck des Traums bereits erfüllt und brauchst weiter nichts zu tun. So belohnen wir die Frommen. Wahrlich, das war die eindeutige Prüfung. Tatsächlich ist die Passage sogar noch kürzer. Ich habe hier einige in Klammern gesetzte Erläuterungen aus meiner Koranübersetzung mitgelesen, um deutlich zu machen, was gemeint ist. Kann man den Umstand, dass Abraham seinen Sohn nach der Meinung fragt, als Zweifel deuten, wie Frau Archer es tut? Vielleicht. Aber es wird doch recht deutlich, dass Abrahams Frage in der Geschichte nur als Aufhänger dient, damit sich der Sohn auch noch bewusst und damit vorbildlich dem Willen Allahs unterwerfen kann. Was gemeint ist, wird sogar in der Sendung ausdrücklich gesagt.
Der Sohn zweifelt nicht. Er ist sofort einverstanden.
Und dazu passt es doch schlecht, dass der große Stammvater Abraham gezweifelt hätte und somit weniger vorbildlich gewesen wäre als sein halbwüchsiger Sohn. Aber wie dem auch sei, Frau Archer sieht Abraham zweifeln. Tatsächlich projiziert sie natürlich ihre eigenen Zweifel in die Geschichte hinein und fühlt sich dann vom Sohn angesprochen, von dem sie meint, dass er sagt:
Lass uns diesen Weg gehen. Das wird schon richtig sein. Auch Gott vertrauen. Also auch Vertrauen darauf, dass Gott sie beschützt. Ganz klar. Mhm.
Tatsächlich sagt der Sohn allerdings, dass er bereit ist zu sterben und dass er hofft, dabei standhaft zu bleiben. Ein Happy End erwartet er nicht. Frau Archer ist offenbar nicht in der Lage, die Grausamkeit der Geschichte wahrzunehmen. Dann sollte man sie dazu allerdings auch nicht interviewen. Aber immerhin ist sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Indoktrination mit solchen Geschichten funktioniert, weil sich ihre Zweifel in dieser Geschichte als unbegründet erweisen, meint sie, man könne Gott vertrauen. Die Indoktrination funktioniert, auch nach über 1000 Jahren noch. Und beim WDR merken die das nicht einmal, sondern erzählen ihren Hörern, es ginge um Gottvertrauen. Tolle Arbeit, WDR. Bis hierhin Anmerkungen?
Ich würde vielleicht anmerken, dass diese Sache, dass der Ismail dort sagt, ja, mach das ruhig. Ja, das ist ja im Grunde für mich klar erkennbar als eine Ausrede aufgrund von Empörung, die vorgebracht wurde. Dass dann die Priester sagen können, ja, aber der Sohn, der war ja auch einverstanden. Weil es natürlich klar ist, dass die Geschichte absichtlich mit der Empörung spielt. Also die Geschichte ist ja absichtlich krass. Sie will ja sagen, selbst wenn es krass ist, sollt ihr dabei bleiben und Gott folgen. Oder dem Priester folgen. Und deswegen, finde ich, ist das als Ausrede da eingefügt worden. Weil natürlich das völlig klar ist, dass kein Sohn so handeln würde. Also die Geschichte, dass irgendwie ein alter Opa plötzlich eine Stimme hört und dann da irgendwie was Irres macht, das ist ja noch halbwegs glaubwürdig. Aber diese Reaktion von Ismail ist ja überhaupt nicht glaubwürdig. Oder sehe ich das falsch, Matthias?
Na gut, da hätte ich jetzt eingewandt, dass die religiösen Fanatiker, die diese Geschichte geschrieben haben, wahrscheinlich kein Problem damit gehabt hätten, den auch so zu opfern. Ne?
Also man muss natürlich zur Verteidigung des Islams sagen, dass Jeftach keine Person ist, die im Islam eine Rolle spielt. Und deswegen haben die sich da elegant aus der Affäre gezogen. Aber was natürlich höchst irritiert ist an diesem Schriftstück Koran, ist, wie du schon gesagt hast, dass diese Geschichte, die ja auf der Bibel viel mehr Raum einnimmt, dort so kurz abgehandelt wird. Das hängt aber auch sicherlich damit zusammen, dass der Koran kein normales Buch ist und man sehr lange dann quasi gefragt hat, wieso kommen diese komischen Rezitationen vor, die da drin sind. Und der Koran ist nach der Meinung von Wissenschaftlern, die sich damit objektiver beschäftigen, eher vielleicht so eine Art Gesangs- oder Rezitationsbuch gewesen, das in einem religiösen Kontext vorgelesen worden ist, wo man annehmen konnte, dass die Leute, die dazugehört haben, die Geschichte eigentlich aus der Bibel oder aus der Tora schon kannten und dass sie da ist und dass dieser Koran dann irgendwann herausgelöst worden ist aus diesem Kontext und dann zur einzigen Quelle dieser Geschichte geworden ist, wo man alles andere dann quasi verworfen hat, dass man keine Tora oder keine Bibel mehr gelesen hat oder sonst was, was den Islam an sich zu einer kaputten Religion macht, weil die irgendwie ihre Wurzeln vergessen haben. Und den Kontext, der ist sozusagen aus dem Kontext herausgerissen und dann noch in einer Sprache, wie man heute weiß, wo die Wörter irgendwie völlig andere Bedeutung haben als das, was sich die Leute heutzutage darunter vorstellen.
Ja, ich dachte auch, als ich das gelesen habe, man spürt irgendwie, dass sie die Geschichte von Abraham und Isaak aus der Bibel schon kennen. Ne? Sonst könntest du diese Geschichte nicht mehr so kondensiert bringen.
Ja.
Gut, dann würde ich mal weitermachen. Oh, Viktor?
Ja, apologetisch kann man ja da immer so einwenden, ja, dieses Vertrauen darauf, dass schon was Gutes passiert. Ja, klar kann man dann immer sagen, ja, dafür kommt er dann in den Himmel. Ne, und dann hat der Sohn so einen tollen Gegenwert, dann hat sich das ja gelohnt für den. Ne, also, dass der Sohn sich dann bereitwillig opfern lässt. So kann man das ja immerhin begründen, genauso auch mit der Tochter von Jiftach oder den Frauen und Kindern von Amalek, die da alle hingeschlachtet werden. Aber immer wenn das jemand bringt, diese Ausrede, dann sage ich immer, ja, dann wende das mal bitte auf den Holocaust an. Weil wenn du das machst, dann kommt da etwas raus, was ich jetzt hier nicht sagen will, damit nicht irgendeine YouTube-KI uns den Kanal wegen Volksverhetzung sperrt, aber
kannst du es andeuten? Also du kannst ja rausschneiden, ich verstehe es nicht.
Das wäre dann eine tolle Sache gewesen.
Dann hat ja Hitler den Juden einen riesen Gefallen getan. Dann ist das ja das Tollste, was jemals jemand getan hat.
Ja, Jörn, Gott führt zwar irgendwie in den Tod, aber rettet dann im Tod auch. Ne? Das hat uns doch die katholische Studienbibel vorhin gesagt. Ja. Ne?
Das war so blöde, das habe ich geistig sofort gelöscht.
Rejected.
Also für diese Ausrede, da müssen unsere Zuhörer, das müssen die sich merken, wenn jemand diese Ausrede bringt, Holocaust, dann ist die Diskussion zu Ende.
Okay, dann würde ich mal weitermachen. Frau Archer ist allerdings nicht nur Opfer religiöser Propaganda, sie praktiziert auch ein apologetisches Verhalten, das im Rundfunk völlig unangebracht ist. Der Begriff dafür ist Gaslighting. Das bezeichnet ein Verhalten, bei dem jemand gezielt versucht, einen anderen an seiner Wahrnehmung oder Urteilskraft zweifeln zu lassen. Der Begriff kommt von einem Theaterstück von 1938, das auch mehrfach verfilmt wurde. Darin will ein Mann seine Ehefrau in den Wahnsinn treiben, indem er heimlich die Helligkeit der Gasbeleuchtung im Haus immer wieder ändert, aber seiner Frau, wenn sie das bemerkt, stets erklärt, er wisse nicht, wovon sie rede. Frau Archer verhält sich genauso. Erstes Beispiel, als Herr Meier andeutet, dass die Geschichte grausam sei, spricht sie ihm ab, dass das tatsächlich so sei. Es ginge nämlich um Gottvertrauen.
Was ist denn daran so hardcore?
Diese Geschichte, dass der Papa sagt, hör mal, ich muss dich jetzt leider opfern. Und dann sagt der Sohn auch noch, ja, mach mal. Das ist doch
das
nicht
ist
normal. Also normalerweise
Gottvertrauen.
Das Verhalten zeigt sich hier gleich zweimal. Im ersten Schritt tut Frau Archer so, als wüsste sie gar nicht, wovon Meier redet.
Was ist denn daran so hardcore?
Diese Geschichte, dass der Papa sagt, hör mal, ich muss dich jetzt leider opfern. Und dann sagt der Sohn auch noch, ja, mach mal. Das ist doch...
Man merkt richtig, wie ihn das aus der Fassung bringt. Dass jemand diese Frage stellen könnte, damit hat er nicht gerechnet. Und es würde ja auch kein vernünftiger Mensch diese Frage stellen. Im zweiten Schritt spricht sie ihm einfach ab, dass es so sei.
Das ist
nicht normal. Also normalerweise
Gottvertrauen.
Sie fährt ihm über den Mund und behauptet, das sei Gottvertrauen. Wohlgemerkt, sie sagt nicht, Das kann man natürlich so sehen, aber ich sehe hier das Gottvertrauen. Sondern sie tut so, als gäbe es gar keine andere Deutung. Und damit spricht sie nicht nur Herrn Meyer seine Sicht der Dinge ab, sondern auch allen Hörerinnen und Hörern, die die Geschichte bedenklich finden. Das zweite Beispiel hatten wir vorhin schon, als sie behauptete, in der Geschichte würde Abraham mit Zweifeln ringen. Das ist ihre Interpretation, die zudem weit hergeholt ist. Sie sagt aber auch hier nicht, dass Abraham seinen Sohn fragt, deute ich als Zweifel, sondern sie tut einfach so, als stünde das dort. Und Hörer wie ich, die tatsächlich nachschauen, was dort steht, wundern sich dann, wie weit die Realität und die Aussagen von Frau Atschar auseinanderliegen. Apropos Realität. Im weiteren Verlauf des Interviews versteigt sich Frau Atschar, ohne dass das Thema vorher überhaupt aufgekommen war, zu der Behauptung, Halal bedeute nicht, dass das geschlachtete Tier ausblute.
Und bitte, und das ist auch etwas, was sehr, sehr oft vergessen wird, dieses Tier, das da geopfert wird, dieses Tier muss halal sein. Halal bedeutet nicht, dass das ausblutet. Das Tier muss die ganze Zeit schon glücklich gewesen sein. Also es muss schon irgendwie grünen Wiesen und Feldern rumgehüpft sein und das darf nicht eingesperrt gewesen sein. Und das wirklich, also das bedeutet halal. Diesem Tier muss es bis dahin gut gegangen sein.
Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich tatsächlich kurz an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Was ein deutlicher Hinweis auf Gaslighting ist. Halal soll nicht bedeuten, dass das Tier ausblutet. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das ist gelogen, anders kann man das nicht nennen. Und als Islamwissenschaftlerin muss Frau Atschar das wissen. Muslime dürfen kein Blut verzehren, deshalb ist es ein zentraler Punkt beim Halal-Schlachten, dass das Tier ausblutet. In den einschlägigen Darstellungen zum Halal-Schlachten habe ich auch nirgends einen Hinweis gefunden, dass es den Tieren bis dahin gut gegangen sein müsse. Sofern im Zusammenhang mit dem Schächten das Tier wohl erwähnt wird, wird vielmehr darauf hingewiesen, dass Schächten, also das Schlachten ohne vorherige Betäubung, in Deutschland aus Tierschutzgründen grundsätzlich verboten und nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Und dass Halalfleisch nicht mit dem Bio-Siegel der Europäischen Union gekennzeichnet werden darf, da das für das Siegel zentrale Tierwohl beim Schlachten ohne Betäubung nicht genügend berücksichtigt werde. Es gibt eine ZDF-Sendung für Muslime, Forum am Freitag. Dort gibt es eine Folge »Was ist Halal?« Und darin wird ein dubioser Halal-Gutachter interviewt und der sagt, dass Halal auch das Tierwohl mit einschließe. Aber selbst der sagt nicht, dass Halal nicht bedeute, dass das Tier ausblutet. Die Sendung lohnt sich wirklich zu gucken. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Sie sagen, Halal und Massentierhaltung, das passt eigentlich nicht zusammen.
Ja.
Nun haben wir in vielen Restaurants hier, muslimischen Restaurants, so muslimisch geprägten Restaurants in Deutschland, haben wir Halal-Schilder draußen, die darauf hinweisen, dass hier dort also Halal-Essen angeboten wird. Aber gleichzeitig biegt sich dann die Theke unter dem Fleisch. Widerspricht sich das nicht?
Wenn ich zu 100% die mir bekannten Halal-Regeln beachten wollte, könnte ich nirgendwo auf der Welt, wo Menschen in einer größten Gemeinschaft zusammenleben, etwas als Halal zertifizieren. Geht nicht.
Zurück zu Frau Atschar. Auch hier, beim Thema Halal, sagt sie nicht, okay, das Tier muss zwar ausbluten, aber heute wird Halal von einigen Muslimen auch so interpretiert, dass es dem Tier vorher gut gegangen sein muss. Sondern sie spricht Leuten, die diesen völlig berechtigten Einwand bringen, kackdreist ab, dass es überhaupt so sei. Und dass Frau Atschars Behauptung, Halal bedeute nicht, dass das Tier ausblute, gelogen ist, das hätte die Redaktion ja eigentlich bemerken müssen. Das ist ja kein Geheimwissen. Und dann hätte sie das halt nicht senden sollen und Frau Atschar künftig nicht mehr einladen. Denn wer derart dreist lügt und anderen ständig ihre gut begründeten Auffassungen abspricht, dem sollten Öffentlich-Rechtliche kein Podium bieten. Was meint ihr?
Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe das nicht gesehen unter diesem Aspekt, aber formal erfüllt das Gaslighting. Ich nenne das Bullshit Overflow. Jemand sagt Mist. Und du bist in dem Moment so perplex, dass du auf diesen Blödsinn nicht antworten kannst. Du weißt nicht, was du sagen musst, weil du einfach neben dir stehst. Das englische Wort kann Gaslighting sein, aber man sieht es bei religiösen Diskussionen häufiger, dass du plötzlich sagst, Moment mal, was ist da los hier? Was sagt er denn für komische Sachen jetzt hier? Und das ist ein Phänomen, psychologisches Phänomen, dass man irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird, Begriff aus dem Sport, und man, was ist da los? Und das könnte man dem Journalisten durchaus noch zugute halten, dass er nicht das gewohnt ist. Auf der anderen Seite fehlt ja auch die Erfahrung. Wer macht denn das, dass er, wenn irgendein Religiöser was redet, dass er dann quasi das festnagelt? Das gehört zum guten Ton, dass man, lass ihn mal reden, ne? Ja, das ist Religion, da soll man jetzt einfach mal einen Schritt zurücknehmen, fünf gerade sein lassen, ne? À la Orwell, ne? Ja, ist ja gut, schön, dass wir uns unterhalten, ne? Ist doch besser, als sich die Köpfe einschlagen.
Mir fallen da zwei Sachen auf. Also erstens, etwas klar Negatives wird umgewandelt in irgendwas Positives. Also man hat ja fast das Gefühl, Ismael will am Schluss richtig geopfert werden, ne, und will seinen Vater fast noch überzeugen und so. Ne, so wird es dann umgemünzt. Und das Gleiche auch bei den geschlachteten Tieren, wo natürlich jeder sich, also ohne auch groß drüber nachzudenken, weil das ja völlig offenkundig ist, also kein Tier will, dass mit einem langen Schnitt der Hals, die Halsschlagader, die Speiseröhre, die Luftröhre durchtrennt wird, und dann wird das mit dem Kopf nach unten auf den Boden gepresst, und so muss es dann verharren. Das wehrt sich natürlich, das Tier, und wird also mit dem Kopf auf den Boden gepresst und dann muss es da ausbluten lassen. Und das wird jetzt etwas umgemünzt, dass es ja richtig positiv ist, ne? Dass die glücklich waren und dass das total wichtig ist. Das ist fast schon das Wichtigste, dass die da also auf den grünen Wiesen rumgehüpft sind und das Leben war schön und am Schluss, ja gut, wird's geopfert und so. Aber das ist ja auch eine gute Sache, ne? Also man hat fast das Gefühl, diese Lämmer oder was auch immer, die drängen sich richtig dazu. So, das ist dazu, dieses Umdefinieren. Und ich habe noch einen kurzen anderen Punkt. Und zwar, was diese Dame vorher sagte, ja, nein, das ist eben Gottvertrauen, ne, wo sie diesen Moderator immer wieder unterbricht, sagt, nein, das ist Gottvertrauen. Vertrauen ist aber eine Sache der Erfahrung. Wenn niemand Erfahrung mit etwas hat, dann ist das ein falscher Begriff. Aber es hat ja niemand die Erfahrung mit Allah oder mit Gott und schon gar nicht in diesen Extremsituationen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, Gott hat uns immer aus allem rausgehauen und es war immer alles positiv und jetzt können wir darauf vertrauen, dass diese Sache auch positiv ausgehen wird, sondern die Erde ist eigentlich ein Jammertal und wir modernen Menschen machen daraus was Gutes. Dieses Gottvertrauen ist nicht gerechtfertigt. Also kann sie sich auch nicht darauf berufen.
Na gut, das wird ja durch diese gefälschten Geschichten gerade, sag mal, gekontert. Das ganze Alte Testament, sofern da Geschichten drin sind und jetzt keine Stammbäume und Bauanweisungen für die Stiftshütte, sind doch alles erfundene Geschichten, deren Aussage ist, ja, du musst Gott vertrauen. Na gut, wenn es dann etwas länger dauert, dann kommst du jetzt zwar selber nicht mehr ins gelobte Land Abraham, aber deine Nachkommen. Und wenn, das muss man ja mal vorstellen, wenn früher den Leuten eingeredet wurde, Gott hätte die tatsächlich aus Ägypten befreit, durch die Wüste geführt und ihnen dann das gelobte Land geschenkt, dann denkst du ja, boah, dieser Gott, das ist ja echt ein Großtäter. Denn das steht ja vor den 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ne? Aber wenn diese Geschichten natürlich alle, wie man ja heute weiß, erstunken und erlogen sind, dann sollte man eigentlich hoffen, dass dieses Gegengewicht, dass das zu dem traurigen Erdendasein darstellt, dass es mal erkannt wird, dass man darauf nichts geben kann. So wie ich vorhin sagte, eine erfundene Geschichte kann ja nicht beweisen, dass Gott treu ist oder so, ne? Oder dass das immer gut ausgeht. Man fasst es nicht. Wir können einen neuen Podcast machen. Man fasst es nicht.
Ja. Aber noch ganz kurz einen Nachtrag zu dem, was du gerade gesagt hast mit diesem Gottvertrauen. Also Matthias, du warst ja so großzügig, mich da ausführlich zu Wort kommen lassen in diesen Zitaten, die ich ja mit großem Pathos da eingesprochen habe. Und das kommt aus einem neuen Buch von mir. Es heißt dummerweise genauso wie ein früheres, Die Morde der Bibel, aber mit dem Untertitel Band 1, die 5 Bücher Mose. Da kommen diese Zitate her. Und da geht es also darum zu lernen, auf eine unterhaltsame und auch religionskritische Weise, was steht denn jetzt eigentlich drin in den ersten 5 Büchern Mose? Also es geht um Gottvertrauen, ne? Und diese Geschichten und speziell diese Wüstenwanderung mit Gott zeigt, dass dieses Gottvertrauen nicht gerechtfertigt ist. Also immer wieder geht es darum, dass die Israeliten an Gott zweifeln, ne, dass sie nicht genug Wasser haben, dass sie nicht genug Fleisch kriegen, dass sie in den Eroberungskriegen nicht erfolgreich sein würden und so weiter und so fort. Also immer wieder zweifeln sie und immer wieder empört sich Gott. Was fällt euch ein, an mir zu zweifeln? Und man denkt dann, dieser Widerspruch wird aufgelöst dadurch, dass er am Schluss Gott sagen kann, und seht ihr, ne, ist doch alles gut gegangen. So ist es aber nicht. Sondern die Schlusspointe ist, dass die Zweifler unter den Israeliten, die Aufwiegler sozusagen, dass die Recht hatten, dass Gott seine Versprechen tatsächlich nicht einhält und dass er sie in die Irre geführt haben. Und ich kann das mit einem einzigen Umstand nochmal kurz illustrieren und dann braucht ihr keine Angst haben, dass ich da jetzt ein Riesenfass aufmache. Die Frage ist, wie viele der Israeliten, die auf Gott vertraut haben, kommen am Schluss an im gelobten Land? Und die Antwort ist, keiner, außer Josua. Aber von den einfachen Israeliten, die jetzt von den Israeliten kommt kein einziger dort wirklich an, weil Gott bricht sein Versprechen, das er den Israeliten gegeben hat. Das Gottvertrauen ist nicht gerechtfertigt. Ich habe fertig.
Ah, gut, Jörn, du sagst, ich war großzügig. Das war keine Großzügigkeit, sondern wir können jetzt sagen, great minds think alike. Ich dachte, was hat Jörn in seinem Buch dazu zu sagen? Und dann stand ja wirklich immer genau das drin, was ich sagen wollte. Also besser kann man es erstmal nicht formulieren. Es ist ja, das habe ich ja auch selber hier bei der Vorbereitung gemerkt, ne? Vieles nimmst du einfach gar nicht mehr wahr, ne? Und dann hier, wenn du dich dann mal wirklich, ich habe jetzt praktisch eine Woche daran, oder 6 Tage daran gesessen, wenn ich jetzt kritisch damit auseinandersetze, dann merkst du plötzlich, ich dachte ja auch mit dem Gaslighting, ne? Das ist mir erst, weiß ich nicht, nach 5 Tagen ausgegangen oder so, ne? Dass das eigentlich wirklich Gaslighting ist. Kack, dreist. Ich wollte erst den Aufhänger mit der Lüge nehmen, aber das Verhalten zeigt sich ja hier wiederholt. Ne? Also man könnte jetzt sagen, im Grunde belügt sich ja sich selbst. Jetzt nehme ich schon die Diskussion etwas vorweg. Sollen wir in die Diskussion einsteigen, der gesamten Sendung, statt jetzt hier diesen Gaslighting-Teil? Also, ich habe mir hier verschiedene Gedanken gemacht, so über diese Sendung als Ganzes. Und ein Punkt, den ich geradezu tragisch fand, war Wolfgang Mayers tragische Sozialisation. Wolfgang Mayer hat der Sendung zufolge als Kind von ganz allein und unverdorben den richtigen Schluss gezogen. Und heute als Erwachsener empfindet er offenbar anders und bezeichnet sich selbst als Weichei, weil er so empfindet oder er empfunden hat. Und das ist gleich in zweierlei Hinsicht tragisch. Seine natürliche und gute Abscheu wurde ihm offenbar aberzogen. Es ist furchterregend, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Kindern diese Abscheu aberzieht. Die doppelte Tragik liegt darin, dass Herr Mayer nun selbst dazu beiträgt, diese Abscheulichkeit zu verharmlosen und akzeptabel zu machen. Was meint ihr?
Sehe ich genauso. Letztlich ist aber genau das, was Priester die ganze Zeit machen, dass sie den Leuten ein X für ein U vormachen. Also sie praktisch, sie arbeiten an einer verschobenen Weltsicht, wo nichts mehr so ist, wie es wirklich ist, sondern wo immer irgendwie alles anders. Und du hast ja schon einen Beitrag gemacht über diese Isaak-Geschichte. Das war diese Bibelarbeit auf dem Kirchentag mit dem Hans Leyendecker, wo er wirklich gesagt hat, ja, und das war aber schon, ja, sicher eine Zumutung für Abraham, ne, da seinen Sohn da abzustechen. Ne? Ich denke, es war eher vielleicht eine Zumutung für den Isaak, ja. Und dann meint er, aber in diesem Wort Zumutung steckt auch das Wort Mut und das sollte uns doch ein Beispiel dienen und so weiter. Und verblüffend war die Reaktion der Halle. Es war ein Vortrag in einer riesigen Halle und niemand hat sich da empört oder hochgerufen, ach, reden Sie nicht so einen Schmarrn daher und so weiter. Ne? Und dieser Sozialisation entspringt auch dieser Wolfgang Mayer, was man sich nicht traut, dem zu widersprechen oder einfach auch seinem Gefühl zu vertrauen. Ja, und deswegen ist er da so ein Weichei und weicht dieser Debatte so aus. Das finde ich auch tragisch.
Da könnte ich vielleicht schon an das nächste Thema anknüpfen, damit das nicht so lang wird. Wie hart darf oder muss man Gläubige, Freunde, Verwandte, Kollegen angehen? Ne, man kann sich ja hier vorstellen, dass er vielleicht jetzt sich nicht mit seiner Kollegin da verderben wollte oder jetzt nicht die Stimmung verderben, wo wir jetzt das schöne Opferfest haben. Aber ist das wirklich angebracht? Jörn, du sagtest vorhin, ja, für Freundlichkeit oder so, ich weiß nicht mehr, welchen Begriff du benutzt hast, wärst du ja grundsätzlich immer zu haben.
Höflichkeit.
Höflichkeit, aber kann das hier greifen? Ne? Könnte das hier Herrn Meyers Verhalten rechtfertigen? Ist mir dann so nachher klar geworden, er hat es ja mehrfach versucht, ne? Nur auf unangebracht, zaghafte Weise, meine ich. Wie seht ihr das? Muss man den Leuten klar sagen, das ist grausam und das widert mich an, dass sowas heute gefeiert wird?
Es gibt immer eine Antwort, die immer passt, und das ist, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt einen muslimischen Arbeitskollegen habe und er freut sich auf das Opferfest und wie geht er hin und so weiter, wenn er sagt, hier, wir haben jetzt das Opferfest und wir feiern das und das, dann werde ich ihn nicht zur Seite nehmen und sagen, was das für eine menschenverachtende Scheiße ist, was er da macht, sondern ich würde sagen, ja, viel Spaß da noch, man sieht sich morgen auf der Arbeit. Na, das ist ganz normales Umgehen, dass man sagt, okay, was bringt es ihm, was bringt es mir, jetzt das auszudiskutieren. Eine andere Situation ist, wenn jemand einen quasi aggressiv dann oder im Kopf steht, wir machen das Opferfest, ihr macht das gar nicht, ihr seid Ungläubige, ihr seid Hunde, ihr seid bla bla bla. Ne? Dann kann man, wenn das quasi die Diskussion um das Ganze herumgeht, um die religiöse Frage aufkommt und auf dem Tapet ist und man sich in dem Moment bemüßigt fühlt und auch sicher genug fühlt, muss man sagen, das zu beantworten, dann kann man in diese Debatte einsteigen und sollte man auch. Und dann sollte man, sobald es zumindest gesundheitlich keine negativen Folgen hat, dann auch sagen, was die eigene Meinung ist. So, jetzt kommen wir aber zu der besonderen Situation, die wir haben in einem öffentlichen Rundfunk, wo wir eine zunehmende Bevölkerungs-, möglicherweise zunehmende islamische Bevölkerung haben, die einfach ein schönes Opferfest haben möchte. Da ist man als Journalist auch in der Position, dass man dieser weiten Zuhörerschaft nicht vor den Kopf stoßen möchte, denn man ist ja quasi auch auf diese Zuhörer angewiesen. Und so kann man verstehen, dass ein Journalist da seine Meinung vielleicht etwas in Watte packt und vorsichtig auf den Eiern tanzt, die ihm quasi dann der Rundfunkrat hinterherwerfen würde, wenn er nicht drauf getanzt hat. Ja. Aber die echte Möglichkeit und die ihn wahrscheinlich auch den Job kosten würde, wäre natürlich dann, mit den Fakten zu kommen und zu erzählen, wie das ist und was das Richtige gewesen wäre. Das wäre natürlich die ehrliche, die saubere Möglichkeit, aber sicherlich nicht karrierefördernd, muss man sagen. Aber so ist das halt im Leben. Man muss sich entscheiden, das Richtige zu tun und dann die Konsequenzen zu nehmen. Ja, ne, Abraham, das Richtige tun und die Konsequenzen nehmen und sich opfern, na, für die Wahrheit. Oder den Schwanz einziehen und irgendwas anders opfern. Und hier war das halt die Wahrheit.
Ja, genau, die Wahrheit wurde geopfert. Ja, was ist denn mit der Wahrheit? Hat die auch gesagt, ja, mach mal? Oder hat die gesagt, ach nö, ist gerade schlecht? Oder so, ne? Also ich fand es sehr erhellend, Christian. Du hast den Unterschied gemacht zwischen freundlichen Beziehungen, ne, wo man sich einfach einen guten Tag wünscht und einfach ein netter Nachbar ist und so weiter, oder einer Debattenöffentlichkeit, wo bestimmte Wahrheiten versucht zu, ne, es wird so gerungen, wer hat Recht und so weiter, davon hängen auch Dinge ab. Ne, das ist jetzt nicht egal. Und der Trick ist, dass man das eine mit dem anderen vermischt. Und deswegen, finde ich, kann hier nicht einfach dieses Setup also durchgewunken werden, wo anscheinend jetzt zwei befreundete Leute da im WDR sich da irgendwie so Nettigkeiten austauschen. Ich finde, da muss es dann schon auch gelten, weil ihren kleinen privaten Kaffeekranz, den können sie auch zu Hause machen. Vor dem Mikrofon, finde ich, gilt es. Und ich finde, dass diese Pflicht zur Freundlichkeit oder halt, dass wir einfach gute Menschen sind, ne, und nett miteinander umgehen, dass das auch oft als Betrugsmasche, als ein Versteck missbraucht wird. Und das Gleiche sehen wir auch zum Beispiel bei Kleidungsvorschriften. Ne? Ich finde, das Letzte, was wir brauchen in Deutschland, ist irgendwie ein Gesetz, der sagt, wie sich Frauen anziehen sollen und ob sie dann Schleier tragen oder nicht. Ne? Aber dann guckt man genauer hin und stellt fest, das wird missbraucht zur Gängelei dieser Frauen, ne, dass man sofort sieht, ah, die hält sich nicht an unsere Regeln und so weiter und so fort, und ihr kennt das alles. Und das Gleiche eben ist eben mit so einer Sozialisierung, die uns da vorgelebt wird, wo es immer heißt, nein, Glaube darf man nicht kritisieren und so. Ne? Und das stimmt aber nur in bestimmten Bereichen, in anderen eben nicht.
Ja, also ich habe ja auch so reichlich religiöse Leute, die ja so da etwas aktiver sind als jetzt der deutsche Wischiwaschi-Kirchenmitglied. Gut, die kennen meine Meinung und ich halte damit auch nicht hinterm Berg, aber ich gehe jetzt nicht proaktiv sozusagen auf die Leute los, weil ich natürlich auch weiß, viele, die denken nicht so viel wie ich oder wie wir. Ne? Die meisten Leute müssen irgendwie arbeiten oder sonst irgendwie sind nicht in der komfortablen Situation, so viel, sagen wir, reflektieren zu können. Aber wenn natürlich einer was sagt, ne, dann muss er natürlich auch erwarten, dass man darauf antwortet. Und hier, was diese Sendung angeht, man ist ja sozusagen wohlwollend und sagen wir mal, nachsichtig, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich, sagen wir mal, jetzt so religiöse Mainstream-Gruppen in dem Sinne, dass es jetzt nicht irgendwie so krasse Sekten sind oder so. Ne? Aber hier so Islam und vor allem auch Judentum, also wie viel Judentum ich immer in diesen öffentlich-rechtlichen Sendungen mitkriegen, die Größe der jüdischen Bevölkerung in Deutschland ist ja homöopathisch. Ich glaube, es sind 100.000, die sind in der Gemeinde und dann gibt es nur 100.000, die sind das nicht gut. Hat natürlich auch historische Gründe. Aber da wird also nochmal Aufwand betrieben, um der Öffentlichkeit zu sagen, so das feiern die und das, sagen wir mal, positiv oder nett, freundlich darzustellen. Ne? Aber da meine ich, okay, kann man grundsätzlich so machen, aber irgendwo verbietet es sich dann halt. Ne? Und deswegen hatte ich ja auch von diesem Lackmustest gesprochen. Irgendwo muss man da mal eine klare Kante zeigen. Und Jörn, du sagst, ja, man ist ja auch auf diese Muslime angewiesen. Ja, aber man ist auch auf die, sagen wir mal, 50% konfessionslosen und anständigen Menschen angewiesen, die es nicht für richtig halten, dass gefeiert wird, dass hier der Sohn, weil ihm jemand anders sagt, ja, Gott will, dass du geopfert wirst, sagt, ja, juhu, mach das. Ne? Also, um jetzt noch da das Sahnehäubchen draufzusetzen, ich hatte ja, weiß nicht, am Dienstag beim WDR gesagt, vielleicht wollten die mal Stellung nehmen zu diesen drei Vorwürfen. Ne? Mangelnde Distanz, Verharmlosung und diese Lüge mit dem Halal. Und dann habe ich zwei Tage später nochmal gesagt, also es wäre schon interessant, ihre Stellungnahme dazu zu kriegen. Und bisher, gestern Abend kam eine Nachricht, wir haben ihre Mail an die zuständige Redaktion weitergeleitet. Ne? Aber was immer die schreiben, wäre schlecht. Ne? Wenn sie schreiben, ja, wir haben hier total versagt, wäre schlecht für die. Wenn sie versuchen würden, sich rauszureden, wüssten sie auch, dass das wieder nur gegen die verwendet wird. Also ich bin gespannt, ob da noch was nachkommt. Die wissen ja selber, wie peinlich das ist. Und das hat man ja gemerkt mit diesem albernen Rumgeeier. Das ist ja nicht was, was sie in einer normalen Sendung erwarten würde, so beim normalen Thema. Jan.
Sollen wir zum Fazit oder hast du noch was?
Nein, ich habe fertig. Ich bin jetzt intellektuell ausgeblutet.
Aber es ist ja doch vorher gut gegangen, oder?
Ja.
Also dann fange ich mal an. Ich frage mich, was wollten die eigentlich mit dieser Sendung? Sie haben die Leute ja nicht gebildet, sondern sie haben zwar irgendwie da mit so einer Sprecherin dann irgendwie diese Verse da vorgelesen und so, aber das kann man ja nicht als Bildung bezeichnen. Dazu gehört schon mehr, dazu gehört Reflexion, Einordnung, verschiedene Meinungen, eine gewisse Tiefe. Ne? Das sind ja bezahlte Leute, die haben auch einen gewissen Stab an Mitarbeitern und so, also da erwarte ich mehr. Und es ist ihnen am Schluss nicht gelungen, irgendwie diesen Knoten aufzulösen, dass man dann irgendwie sagen kann, ja, damit kann ich meinen Frieden schließen, ach so, so ist das und so. Ne? Sondern sie haben ja einfach alle Widersprüche stehen gelassen und diese Dame durfte das dann irgendwie wegerklären und dann ist es abgebrochen. Die Gegenrede hat ja gefehlt. Also es ist ihnen nicht gelungen, irgendwie das in die Neuzeit zu holen oder mich damit ins Boot zu holen und so. Das ist einfach gescheitert. Und ich finde, das ist aber noch eine moralische Frage, die man durchaus aufwerfen kann. Und irgendwie ist das sehr unbefriedigend gelaufen und das wusste ich vorher. Entweder es läuft so, wie die Kirche das haben will oder die religiösen Leute oder es scheitert einfach praktisch in so einem stummen, ja, wissen wir auch nicht, ne, ein Mysterium des Glaubens und so weiter. Und ich finde, dieser Sachverhalt ist eigentlich so einfach, dass sich heutzutage doch jeder vernünftige Mensch da ein Urteil doch erlauben kann. Also wenn uns das nicht gelingt, da irgendwie zu einem Urteil zu kommen, also dann können wir es ja auch komplett vergessen.
Ja, also meine Erfahrung, mein Eindruck ist, dass Journalisten eben oft faul sind oder, um es etwas freundlicher zu sagen, die sind effizient. Ne? Und wenn die jetzt wissen, oh ja, da kommt jetzt dieser Feiertag, was können wir da machen? Ja, ja, erzählen wir die Geschichte, sprechen hier kurz mit unserer muslimischen Kollegin, dann haben wir die Sache fertig. So wird das gewesen sein. Der Meier wird jetzt sicher dann nicht noch die verschiedenen, wie ich, die verschiedenen Koranübersetzungen nachgeguckt haben. Hier, Fun Fact, ich habe eine Webseite gefunden, Da hat jeder Koranvers seine eigene Webseite, wo alle englischen Übersetzungen aufgelistet sind. Und das sind also, weiß nicht, Dutzende, glaube ich. Aber das machen die halt nicht. Die machen das halt nicht wie wir aus, sagen wir, Leidenschaft oder weil wir was für wichtig halten, sondern weil die dafür bezahlt werden. Ja, und dann machst du halt hier sowas, was Unverfängliches. Ja, mach die Geschichte. Dann haben wir hier ein bisschen Feststimmung mit der Kollegin. Ne? Ist die Sache im Sack. Das Problem, was ich hier jetzt auch noch deutlich machen will, ist, dass das ja im Grunde gar keine öffentlich-rechtliche Sendung war, sondern das war Apologetik. Ne, wie ich schon sagte, die haben sich die Geschichte eigentlich zu eigen gemacht und diese Frau Atschal, die hat ja nun wirklich nicht, sagen wir mal, als Islamwissenschaftlerin dort, wie man sich das so vorstellt, oder Wissenschaftlerin gearbeitet, sachlich, das ist so oder so, sondern sie hat ja Apologetik betrieben und zwar nicht nur vom Inhalt her, sondern auch in der Art, wie sie den Kollegen angegangen ist. Es ist ja eigentlich total unfair, wie sie ihn behandelt hat und dass er im Gegenzug so, sagen wir mal, zaghaft. Ne? Sie scheißt praktisch auf das, was er sagt und er ist aber trotzdem immer noch so ganz vorsichtig, ja, könnte das nicht etwas übertrieben sein? Ne? Also das war Apologetik im öffentlichen rechtlichen Rundfunk und Apologetik nochmal für eine Geschichte oder ein Fest, wo gefeiert wird, dass jemand sich selbst opfert, weil jemand anders ihm erzählt hat, Gott will das so.
Christian?
Ja, der Anlass war ja für die Sendung, dass wir Verständnis kriegen für dieses Opferfest, was ist ja für uns kulturell ein Fremdkörper hier. Als wir aufgewachsen sind, gab es keine Muslime und wir kannten die eigentlich nur aus Geschichten. Und jetzt haben wir immer Muslime hier und die haben ihre Feiern. Und das Opferfest, da geht es, soweit ich das verstanden habe, darum, dass ein Tier geopfert wird. Es gibt leckere Sachen zu essen, man besucht Verwandte. Man muss an einem Gebet teilnehmen, wenn man ein gläubiger Muslim ist und dann hat sich laut Wikipedia auch eingebürgert, dass während des Opferfestes die Kinder beschenkt werden. Und in größeren Städten finden auch kirmesartige Kinderbelustigungen mit Karussells, Freizeitaktivitäten, Süßigkeiten wie Zuckerwatte und ähnlichem statt.
Und wenn Religiöse die Kinder belustigen, dann ist das ja immer eine prima Sache.
Ja, und so gesehen haben vielleicht viele Muslime einen wohlwollenden Gedanken, ein warmes Gefühl im Bauch, wahrscheinlich von der Zuckerwatte, an ihre vergangenen Opferfeste und diese ganzen religiösen Kram, der dann außenrum war, vielleicht auch nur sekundär. Vielleicht ist es auch so entstanden, dass man einmal im Jahr halt ein großes Tier geopfert hat und alle dann lecker was zu essen hatten und dieser religiöse Überbau wurde dann erst später dazu erfunden. Warum nicht? Aber es ist eigentlich für uns als Gesellschaft am besten, wenn diese Muslime das genauso machen wie Weihnachten. Das heißt, wir wissen gar nicht, worum es geht, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Sondern Hauptsache, es gibt Glühwein und wir können in der Kälte auf dem Weihnachtsmarkt rumstehen und noch irgendeine Wurst dazu essen. Und das ist sicherlich eine positive Entwicklung, dass diese Feiern gibt und die Leute dann quasi zusammenkommen und Spaß haben. Warum nicht? Aber die Geschichte, die dahinter steckt, ist nicht so toll. Und jetzt ist natürlich das Bedürfnis da, das Ganze zu intellektualisieren. Das reicht ja nicht, einfach lecker zu essen und Verwandte zu besuchen und den Kindern irgendwas Zahnschädliches in den Mund zu stopfen, damit sie dann auf dem Karussell das auskotzen. Nein, es muss intellektuell sein. Und das ist der Moment, wo der WDR seinen Absturz hat. Denn da ist nichts Intellektuelles. Da ist eine Geschichte, die sie quasi im Koran so am Rand erwähnt haben und die islamischen Theologen dann ihren Leuten erzählen, weil sie irgendwas erzählen müssen an dem Tag. Ja, das ist halt wie immer ein religiöser Fail. Ich empfehle allen Muslimen, dahin zu gehen, lecker was zu essen und so weiter, viel Spaß zu haben. Aber dann werden die meisten es einfach schulterzuckend über sich ertragen, genauso wie es Christen auch machen. Und so sind wir doch eine große Gemeinschaft an Wischiwaschi-Gläubigen. Oder Wischiwaschi-Ungläubigen, die sich denken, oh, was ist hier los?
Und es muss auch nicht unbedingt ein Lamm geschlachtet werden oder eine Ziege. Eine ordentliche Pfanne Bratkartoffeln ist auch lecker. Ja, muss man auch mal sagen. So, Viktor.
Ja, das zentrale Thema war ja jetzt heute Gottvertrauen, ne, wie toll das ist. Aber Gottvertrauen ist halt auch mal schlecht. Und da will ich nur ganz kurz, Jörn, keine Panik, auf eine Geschichte aus der griechischen Mythologie hinweisen, also, über König Athamas, der seinen Sohn schlachten will, weil er damit eine Hungersnot beenden will. Und er Gottvertrauen hat und nämlich ein gefälschtes Orakel von Delphi befolgt, was die böse Stiefmutter des Kindes nämlich geschickt hatte aus Eifersucht. Die war halt auch eine Göttin, aber okay. Und der Sohn wurde dann aber mit einem Widder gerettet, den eine andere Göttin geschickt hat, um ihn zu retten. Ein goldener, fliegender Widder hat den dann abgeholt. Und die böse Stiefmutter wurde dann auch verjagt, so wie auch Abrahams andere Frau am Ende. Also, ob die Geschichte von Abraham am Ende vielleicht gar nicht wahr ist?
Da brauchst du Gottvertrauen. Victor, der fehlt dir völlig das Gottvertrauen. Ich bin entsetzt. Und das nach all den Mühen. So, aber ja, was ist denn jetzt dein Fazit zu diesem WDR-Krempel?
Ja, Murks. Also ich finde auf jeden Fall die im Öffentlich-Rechtlichen, da muss man sauberer arbeiten und bei der Wahrheit bleiben. Das geht so nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.